Live after Lehramt.
Warum sehen manche Akteure auf schulischer Seite Dinge als unveränderlich an und alles ist immer so rigide und das hat noch nie funktioniert und so wird das auf keinen Fall klappen und da bekommen wir das Kollegium niemals hinter uns geschart bei diesem Veränderungsweg und dies geht nicht und das geht nicht und dafür ist kein Geld da und dies und das und jenes.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das du sicherlich kennst, nämlich zum Beispiel in Form dieses Sonntagabendkloßes im Hals. Wenn da ein Gedankenkarussell entsteht, das sich nur noch um ich will da nicht hin, Belastung, Druck und Ausweglosigkeit dreht. Vielleicht denkst du dann oder du kennst das von anderen Lehrkräften, oh, ich kann nicht mehr, ich komme hier nie raus, das wird nie ein Ende nehmen, ich kann das ja gar nicht verändern. Und genau auf diese gefühlte Ausweglosigkeit möchte ich heute mit dir schauen. Und alleine schon die Formulierung gefühlte Ausweglosigkeit unterstellt ja, objektiv ist das gar keine Ausweglosigkeit. Und ich weiß das aus meiner Arbeit mit Lehrkräften. Manche Personen fühlen sich alleine schon dadurch provoziert, dass man in Aussicht stellt, dass eine Situation ja veränderlich ist. Denn wenn diese Situation veränderlich ist, dann liegt ja die Verantwortung für die aktuelle Ausweglosigkeit ja scheinbar bei einem selbst. Da bestehen Auswege und meine Verantwortung ist es, das zu übernehmen. Puh, das konfrontiert ja auch erstmal damit, dass man das in der Vergangenheit vielleicht nicht gemacht hat, nicht gesehen hat, von sich gestoßen hat und jetzt vor einer großen, aktuell noch unlösbar erscheinenden Aufgabe steht, nämlich einen Ausweg aufzutun. Manch einer geht dann da in so eine Blockadehaltung. Damit lässt sich aber trotzdem super arbeiten im Coaching, sodass sich dann Handlungsspielräume auftun. Aber vielleicht hast du das schon an unterschiedlichen Situationen mal in deinem Leben festgestellt, das muss auch gar nicht im Beruf sein, dass du das Gefühl hattest, oh, das ist ja unveränderlich, diese Situation. Das ist scheiße und das ist scheiße und das wird sich auch nie ändern. So, ist das jetzt objektiv so? Das ist aus meiner heutigen Sicht als systemischer Coach, als Ex-Lehrperson, die schon mit über 2000 Lehrkräften erfolgreich gearbeitet hat, als Mastercoach in Ausbildung kein objektiver Zustand, sondern eine sogenannte Problemtrance. Es gibt einen Grund, warum ich diese Folge gerade heute aufnehme, denn ich komme gerade aus einem Gespräch. Ich bin ja hier in Bonn, ne? Und in Bonn ist ja eine Ex-Bundeshauptstadt, da sitzen viele Ministerien und Stiftungen, alles Mögliche. Und ich war im Gespräch mit einer Stiftung hier in Bonn, mit einer Mitarbeiterin, bei denen war ich im Büro. Und diese Mitarbeiterin ist selber ehemalige Lehrkraft und diese Stiftung arbeitet mit Schulen, mit Schulleitungen in bestimmten Schulentwicklungsveränderungsprozessen. Und diese Stiftung hat da viel Erfahrung mit, die machen das deutschlandweit. Und es gibt auch bei dieser Mitarbeiterin eine Wahrnehmung ihrer Partner in Schule von Problemtrance. Da haben wir nämlich drüber gesprochen. Ja, warum sehen manche Akteure auf schulischer Seite Dinge als unveränderlich an und alles ist immer so rigide und das hat noch nie funktioniert und so wird das auf keinen Fall klappen und da bekommen wir das Kollegium niemals hinter uns geschart bei diesem Veränderungsweg und dies geht nicht und das geht nicht und dafür ist kein Geld da und dies und das und jenes. Das ist also eine Beobachtung, die diese Person, die zum einen auch Ex-Lehrkraft ist, aber zum anderen eben auch schon seit Jahren mit Akteuren in Schule arbeitet, ja, eine Beobachtung, die sie gemacht hat über Akteure im Schulsystem. Gleichzeitig begleitet diese Stiftung aber Schulen, die mit einem anderen Fokus an die Dinge rangehen und wo Lösungswege aufgetan werden. Obwohl diese Schulen im gleichen Bundesland sind, damit der gleichen Landesgesetzgebung, Schulgesetzgebung unterliegen, vielleicht sogar in der gleichen Kommune und beim selben Schulträger. Es gibt also ja objektiv, wenn man jetzt nur von den Rechtsgrundlagen ausgeht, scheinbar Interpretationsspielräume, was durch welche Rechtsregelungen möglich ist oder eben unmöglich. Und so kam ich im Gespräch mit dieser Stiftungsmitarbeiterin darauf, dass Rechtsgrundlagen gar nicht so maßgeblich sind für den Veränderungswillen von Schulen. Denn ehrlich gesagt, das kann ich dir jetzt auch so aus Ausstiegsperspektive sagen, die Rechtsgrundlagen von Schulgesetzen und Beamtengesetzen, die sind denkbar schwammig formuliert, damit nämlich zum Beispiel Sachbearbeitende Einzelfallbewertungen machen können. Der Rahmen, der lässt ganz viel Einzelfallinterpretationsspielraum zu. Und so ist es im Grunde auch bei Schulgestaltung. Es ist viel weniger konkret ausformuliert, als man so denkt, wenn man als Lehrkraft von allen Seiten hört, das geht nicht. Ja, wo steht es? Steht da gar nicht so. Also vielleicht bestimmte Ideen, die wären im Rahmen von Schulgesetzen durchaus realisierbar, aber es ist eher ein Das-geht-nicht-Mindset, mit dem man auf vielleicht Gesetzesrahmen guckt, aber eher aus einem, ja, wir sehen keine Lösungsräume, wir sehen nur Hürden-Mindset heraus. Und das gibt's natürlich im Kleinen und im Großen, auf Schulentwicklungsebene, aber auch eben auf Ebene der einzelnen Lehrkraft, dass diese gefühlte Ausweglosigkeit zu Handlungsstillstand führt. Und da wollen wir heute drauf gucken. Ich habe jetzt gerade schon das Wort Problemtrance eingeführt. Was ist damit gemeint? Das ist sozusagen eine selbstgemachte Hypnose. Eine selbstgemachte Hypnose, in der der Aufmerksamkeitsfokus oder zum Beispiel dein Aufmerksamkeitsfokus dich handlungsunfähig macht. Die gute Nachricht, das kann man umdrehen, denn natürlich gibt es Möglichkeiten, seinen Aufmerksamkeitsfokus zu verschieben und damit Handlungsspielräume aufzutun. Im Lehrberuf ist das ein Phänomen, das ich beobachte, dass es im Grunde fast eine kollektive Problemtrance in diesem Berufsstand gibt. Man muss so ein bisschen ausholen in die Welt der Hypnosystemik, um das Wort Problemtrance zu definieren. Bei einer Trance denkt man ja so an Showhypnosen, da ist jemand, deine Augenlider werden schwer. Und wenn ich jetzt mit den Fingern schnipse, dann bist du ein Hühnchen und läufst gackernd durch diesen Raum. Also daran denkt man bei Trance, ne? Trance ist aber in hypnosystemischer Hinsicht etwas ganz anderes, nämlich so eine Art von intensiver Aufmerksamkeitsfokussierung unter Ausblenden irrelevanter Tatsachen und reinzoomen auf relevante Tatsachen, also als relevant empfundene Tatsachen in diesem Moment. Und du hast das selbst sicherlich schon zahlreiche Male festgestellt, dass man so im Laufe eines Tages in verschiedene Zustände switcht, ne? Also es gibt so Phasen am Tag, da bist du irgendwie lösungsorientiert unterwegs und du siehst die guten Dinge in Schule und die netten Interaktionen und dann kann das Ganze kippen, vielleicht durch einen Auslöser, vielleicht aber auch einfach nur so, dass du plötzlich die problematischen Dinge überdimensional groß siehst, die Hürden, die Frustrationsmomente, die Personen, die dich nerven. Wir versetzen uns also selber den ganzen Tag über in einer Art Selbsthypnose in verschiedene Trancezustände. Denn objektiv ändert sich ja nichts. Aber in unserer subjektiven Wahrnehmung und Bewertung und Aufmerksamkeitsfokussierung verändert sich etwas. Und das ist es, was man in hypnosystemischer Sicht als eine Art Trance bezeichnet. Und so gibt es also eine Problemtrance und, oh Wunder, es gibt auch eine Lösungstrance. Und von der wollen wir natürlich mehr, ne? Von diesem Zustand, wo man mit der Lösungsbrille durch die Gegend läuft und Handlungsspielräume besser identifiziert. Und dazu habe ich eine Metapher für dich, nämlich die Metapher von Fliege und Biene. Und später habe ich noch ein Modell, mit dem ich dir aufzeige, wie man seinen Fokus verschieben kann, um Handlungsspielräume sich aufzutun und seine Realität selbst gestaltet und umgestaltet. So, lass uns also mal eintauchen. Stell dir vor, es ist Sonntagabend, 20 Uhr, du sitzt auf der Couch, du scrollst durch Instagram oder was auch immer, ein soziales Netzwerk, und der Algorithmus ist schlau, der hat schon erkannt, dass du Lehrkraft bist und spült dir ganz viel Lehrer-Content in deine Timeline. Und da siehst du an diesem Sonntagabend erstmal sehr problemorientierte Inhalte. Der Algorithmus, der ist ja schlau, der hat vielleicht schon mal festgestellt, dass du auf den problemorientierten Inhalten länger verweilst. Und darum denkt der, ja, dann muss ich dir wohl mehr solche Problematik Inhalte in die Timeline spülen, weil da steht die drauf oder da steht der drauf. Damit steigere ich die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie länger hier auf unserer Plattform bleibt. So, und du siehst also Inhalte, Posts, Reels, was auch immer, wo sich beschwert wird über das problematische Schulsystem, das Menschenbild im Schulsystem, über eingekürzte Teilzeiten, über unpassende Stundenpläne, über Belastungen, über problematische Elternmails, über den Lärmpegel in der Klasse, was auch immer. Und dein innerer Monolog in dem Moment stimmt mit ein in diesen Kanon. Ja, genau, das System ist kaputt. Ich halte das hier nie bis zur Pension aus. Aber ich bin zu schwach. Ich bin zu schwach, um hier rauszukommen. Gleichzeitig merkst du, oh, das Herz fängt so richtig an zu schlagen. Herzrasen, Kloß im Hals. Ja, und schon wieder ist ein Abend irgendwie versaut. Und der Montagmorgen, der beginnt auch nicht viel besser. Ich will mich darüber nicht lächerlich machen, ja. Ich will hier gerade so ein bisschen überzeichnen, was passiert, wenn man in eine Problemtrance reinrutscht. Also so eine Art von Hypnose, Selbsthypnose auch durchaus, bei der dein Gehirn nur noch auf Belastung, Mängel, Katastrophenfantasien und so weiter fokussiert. Das ist nichts Esoterisches, so eine Trance, sondern das ist eben ein bestimmter selektiver Mechanismus des Gehirns, eine Aufmerksamkeitsfokussierung, die wir aber ja steuern könnten. Und genau das macht diese Trancen so tückisch. Eine Problemtrance, die filtert alles Positive weg und verstärkt Wahrnehmung auf das Problematische, verstärkt Stressreaktionen im Körper, Cortisolausschüttung, und das lässt Lösungen unsichtbar werden, obwohl die im Außen ja vielleicht auch wären. Aber unser Blick wird immer scheuklappiger, immer hoffnungsloser, und unser Bias im Hirn, der Bias, der so einen Bestätigungsfehler auslöst, der sucht nach mehr Informationen für die gleiche Wahrnehmung. Ach ja, guck mal, das ist scheiße und das ist scheiße und das auch. Ja, natürlich ist das unlösbar. Und meiner Meinung nach sind Lehrkräfte dafür besonders anfällig, nicht aus einem persönlichen Mangel, sondern einfach, weil die Rolle, in der sie stecken, auch von einer hohen Belastung geprägt ist, von sehr komplexen Rollenerwartungen und von vielen institutionellen Zwängen. Das pusht einen leicht in so eine Richtung, dass dein Gehirn eine Realität konstruiert, basierend auf ja Negativfokus, ne? Und dann ist man ja auch häufig in einem Kollegium, wo dieser Negativfokus sehr gehegt und gepflegt wird. Ich will das überhaupt nicht generalisieren. Es gibt viele Lehrkräfte, die trotzdem sich den Positivfokus bewahren. Und das ist die gute Nachricht. Es Es gibt scheinbar Personen in diesem System, die die Dinge anders bewerten und eine andere Handlungsfähigkeit davon sich ableiten. Das macht ja Hoffnung, ne? Dass nicht kollektiv der ganze Berufsstand und jeder einzelne Lehrer ist in diesem Problemfokus, sondern es gibt anscheinend andere Möglichkeiten der Bewertung. Gleichwohl es diese indiskutablen Mängel im Schulsystem und komplexen Herausforderungen im Lehrberuf gibt. Ich will dir jetzt also nicht einreden, das sei alles nur in deinem Kopf und es gäbe gar keine objektiven Probleme. Gleichzeitig möchte ich dir aber sagen, das heißt nicht, dass es nicht Lösungswege gäbe oder nicht Handlungsansätze gäbe und unterschiedliche Möglichkeiten der Bewertung. So, und da kommen wir jetzt zu Fliege und Biene. Eine Fliege auf einer Blumenwiese. Hast du sie vor Augen? Eine Fliege fliegt über eine Blumenwiese. Ich habe da innerlich direkt so eine Biene-Maja-Welt, wo Puck die Stubenfliege über die Blumenwiese fliegt. Und wenn eine Fliege über eine Blumenwiese fliegt, dann worauf fokussiert die? Richtig, auf Scheißhaufen. So schön wie diese Blumenwiese auch ist, eine Fliege, die interessieren nur die Scheißhaufen. Die Fliege steht in unserer Metapher also für Problemfokus. Wo stinkt es hier gerade? Wo sind Risiken, Fehler, Beschwerden, Vermeidung? Und so ein Fliegenfokus, der kann ja durchaus sinnvoll sein. Sinnvoll nämlich, um Gefahren zu spotten. Aber wenn das Ganze chronisch wird, dann wirst du mir sicherlich zustimmen, ist das destruktiv und verstellt den Blick auf Veränderungspotenziale. Schauen wir mal auf die Biene. Also Biene Maja oder Willi. Die fliegen jetzt aber nicht über die Blumenwiese, weil klar, da finden die ja ohne Ende Blumen, ne? Wie wäre es, wenn diese Biene jetzt mal über eine Müllhalde fliegt? Du kannst dir sicher sein, dass diese Biene die versteckte Blüte auf der Müllhalde findet. Den Rittersporn, den Löwenzahn, irgendwo wird da wohl wachsen auf diesem Müllberg. Die Biene steht hier also für einen Lösungsfokus. Auf den Fokus auf Stärken, Chancen, Ressourcen, Annäherung an Ziele und so weiter. Das ist natürlich hilfreich, aber wären wir nur im Bienenfokus unterwegs, wäre es vielleicht auch ein bisschen naiv. Also alles ist toll, rosarote Brille, überall nur Chancen. So ein bisschen Fliegenfokus tut ja auch mal ganz gut, um Veränderungen oder Lösungen mit Bedacht anzugehen, ne? Diese beiden Modi, die sind also ganz normal und die sind auch ganz nützlich, beide für sich. Aber in so einer Berufskrise, da klebt die Fliege doch sehr stark in uns fest oder wir kleben vielmehr im Fliegenfokus fest. Zum Beispiel in so einer Ego-Erzählung, in so einem Narrativ über sich selbst von ich bin die ausgebrannte Lehrerin in diesem ausbeuterischen System, mit mir wird umgegangen wie mit einem Bauer auf einem Schachfeld, ich kann überhaupt nicht selber mehr bestimmen, was mit mir passiert, ich werde einfach benutzt. Nicht umsonst arbeitet der Dienstherr mit solchen Vokabeln wie Verwendung. Ich werde einfach nur verwendet. Ja, habe ich schon tausendfach gehört. Und ich sag's hier nochmal, ich möchte mich darüber nicht lustig machen. Ich nehme das Problem sehr ernst und ich kenne das auch. Glaubst du, ich war nicht in diesem Fliegenfokus, als ich Lehrerin war? Ich wünschte, ich hätte das ein bisschen besser steuern können und hätte vielleicht auch die Kenntnisse, die ich heute habe, dann hätte ich meine Wahrnehmung auch sicherlich noch ein bisschen verlagern können. Ich kenne das total, ich beurteile das nicht. Ich will dir ja nur anbieten, wie es vielleicht hilfreicher sein könnte. Wenn wir jetzt mal zum Bienenfokus wechseln, dann wäre das vielleicht eher ein Narrativ von, ja, ich bin in einer schwierigen Phase, aber ich habe ja durchaus Stärken im Rucksack. Ich habe schon einiges bewältigt in meinem Leben. Ich habe eine starke formale Ausbildung auch im Gepäck. Und ich bin ja auch ein cleveres Kerlchen. Ich kann mich schnell in Sachen einarbeiten. Ich habe schon noch auch Optionen. Und jetzt muss ich das ein bisschen aktivieren und scannen, um zu gucken, wo kann ich da ansetzen. Klingt gleich ganz anders, ne? Aufmerksamkeitsfokussierung erschafft dein Erleben. Wo du hinschaust, da suchst du mehr Informationen desgleichen und damit erschaffst du dir in deiner subjektiven Wahrnehmung auch diese gefühlte Ausweglosigkeit der Situation. Und gleichzeitig gibt es Personen im Lehrberuf, die haben sich eine andere Realität und ein anderes Erleben erschaffen. Die nehmen die Hürden wahrscheinlich durchaus wahr und erkennen gleichzeitig Handlungsspielräume. Wie wär's, wenn wir mal eine kleine Kurzübung machen? Bist du dabei? Es geht einfach nur darum, einmal zu schauen, in welchem Fokus bin ich gerade? Und da wäre es hilfreich, wenn du jetzt einmal tief einatmest. Und wenn du jetzt gerade diesen Podcast auf einer Autofahrt hörst, dann schließt du natürlich nicht die Augen. Aber falls du gerade irgendwo ruhig sitzt und diesen Podcast hörst, dann könnte es hilfreich sein, jetzt die Augen zu schließen. Und du kannst einmal auf die Suche gehen in dir, wo bin ich gerade Fliege und wo bin ich gerade Biene? Nicht bewerten. Einfach wahrnehmen und checken. Checkst du? Vielleicht hast du davon gerade eine Idee bekommen, wo du ein bisschen zu sehr im Fliegenfokus bist und wo der Bienenfokus auch schon häufig gelingt. Und schon knackt das die Problemtrance auf. Denn das versieht das Narrativ, dass ja gar nichts geht und nicht veränderlich wäre, mit einem Knacks. Es gibt ja Situationen, wo du im Bienenfokus bist. Es gibt ja Situationen, wo du lösungsorientiert unterwegs bist und mit Dingen konstruktiv umgehst. Nicht alles Fliege, oder? Okay, und damit du jetzt nicht nur im Fokussieren festhängst, denn das tust du ja wahrscheinlich schon seit Jahren, sondern damit du auch ins Handeln kommst, möchte ich dir ein Modell anbieten, das dich mit Fliege und Biene mehr in eine Steuerungsposition bringt. Denn häufig ist es so, dass wir willkürlich rumswitchen den ganzen Tag zwischen Fliege und Biene, vielleicht ein bisschen mehr in der Fliege rumhängen, als uns lieb ist. Und ab und zu kommt mal die Biene, aber so richtig kriegt das irgendwie alles kein Hand und Fuß und vom Fleck kommst du schon gar nicht. Das ist eine Situation, in der viele unserer Kundinnen und Kunden die Zusammenarbeit beginnen, häufig auch schon nach Jahren der Abwägung, der Betrachtung, Fliege, Biene, Fliege, 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 Biene, Fliege, ja, scheiße, ach nee, doch cool, ach nee, doch alles scheiße, ja, und so vergehen die Jahre. Und da möchte ich dir ein Modell anbieten, das nennt sich das Rubicon-Modell. Die GeschichtslehrerInnen und die LateinlehrerInnen, die geraten jetzt gerade in innere Verzückung, denn die wissen, Rubikon, das hat doch was mit Julius Cäsar zu tun. Ja, genau, der Rubikon, das ist ein Fluss und der bildete seinerzeit die natürliche Grenze zwischen Italien und der römischen Provinz Gallia Cisalpina. Ja, und es geht also um das Überschreiten des Rubikons mit seinem Heer von Julius Cäsar. Und dann ist da der Ausspruch Alea Iacta Est, also die Würfel sind gefallen, die Würfel sind geworfen oder wie auch immer. Und das war also die Entscheidung dafür, den Rubikon zu überschreiten. Und mit dem Überschreiten des Rubikons, da gibt's dann auch kein Zurück mehr. So, jetzt will ich dir aber bitte nicht Druck machen, dass ich dir jetzt ein Modell anbiete, wo es kein Zurück mehr gibt. Denn das ist ja etwas, vor dem haben viele Lehrkräfte super Angst, dass sie ins Handeln kommen, aber sich irgendwie ein bisschen verirrt haben in einen Weg, wo sie hinterher feststellen, das werde ich bereuen, scheiße, es ist irreversibel, es gibt kein Zurück mehr, sondern man möchte ja das Gefühl haben, ich gehe hier Schritte, die sind auch reversibel. Ne? Und du hast jetzt vielleicht auch direkt schon die Assoziation zur Kündigung. Es geht hier nicht darum, jetzt eine Entscheidung zu treffen für eine Kündigung, die dann leider bereut wird und dann ist die irreversibel. Wenn ich sage, es gibt kein Zurück mehr, dann bei diesem Modell kein Zurück in den Zustand der Unklarheit und des ewigen Haderns, sondern in einen Zustand der Klarheit und der Lösungsfokussierung. Was das im Außen bedeutet, Schule, Nichtschule, Kündigung, freie Wirtschaft, Nebentätigkeit, was auch immer, das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern wie komme ich von Unklarheit, Problemfokus, Fliege, Biene, Fliege, 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 Biene, Fliege, Biene, keine Ahnung, die Jahre vergehen, hin zu bedachter Lösungsfokus und kein Zurück in dieses Hadern. Das meine ich mit den Rubikon überschreiten, über eine Schwelle, wo ab dann mehr Klarheit herrscht. Okay, so, jetzt bist du schon total heiß wie Frittenfett auf dieses Rubikon-Modell. Gib's zu, oder? Okay, also let's go. Das ist im Übrigen ein Modell von Heckhausen und Gollwitzer, wenn du das googeln möchtest. Also das Rubikon-Modell bezieht sich auf vier verschiedene Phasen einer Abwägensschleife. Okay, und es beginnt mit einer Abwägephase. Die Phase, die ist geprägt von, ich habe hier ein Problem. Habe ich das Problem? Ich weiß gar nicht, ob ich das Problem habe. Ja, vielleicht schon, aber ja, irgendwie ist blöd. Soll ich was ändern? Ach. Und hier duellieren sich Fliege und Biene die ganze Zeit. Pro- und Kontra-Argumente fliegen durcheinander. Und hier bleiben viele Lehrkräfte schon direkt in Phase 1 ewig stecken. Das kann Jahrzehnte dauern. Das sehe ich auch immer wieder bei Kundinnen und Kunden, die bei uns im Programm starten oder in unseren unterschiedlichen Programmen und damit eröffnen. Ich hadere ja schon seit dem Ref. Das Ref ist aber 20 Jahre her. Oder nach meiner Rückkehr aus der ersten Elternzeit wusste ich schon, oh nee, das geht so nicht mehr. Das Kind ist aber jetzt 15. Das kann ewig dauern, diese Abwägephase, und die hat keine Richtung. Kündigen, Schule wechseln, Coaching, keine Ahnung. Die Fliege dominiert hier oft, das heißt, der Fokus liegt auf Risiken, auf Kosten, auf Hindernissen. Ach ja, aber das ist doch so sicher und die Verbeamtung und was sagen denn die KollegInnen und meine Eltern? Oh Gott, was sagen denn erst meine Eltern? Scheiße. Das verstärkt, gegrübelt wird und es hält einen in dieser Schleife, ne? Da kommt dann ab und zu die Biene als Kontrast, wenn man mal einen guten Tag hat. Die Biene hebt dann Chancen, Werte hervor oder auch Benefits. Ach, ich bin doch eigentlich so ein freiheitsliebender Mensch. Und wenn ich jetzt was verändern würde, ja, vielleicht hätte ich dann mehr Energie für meine Familie. Ach ja, stelle ich mir richtig toll vor. Also, wenn ich auch mal so ein neues Feld für mich auftäte, wo ich mal richtig an meinen Stärken arbeiten könnte oder mit meinen Stärken und Kompetenzen und das mal so nutzen könnte. Ach, aber die Sicherheit. Ach ja, Mensch. Ja, Mensch. So kann es ewig gehen, ne? In dieser Abwägephase geht es um eine gezielte Balance. Nicht ein blindes Ausblenden einer Perspektive, sondern um ein Anhören dieser beiden Perspektiven aus einer Steuerungsposition. Du bist nicht die Fliege, du bist auch nicht die Biene. Du führst im Grunde die Argumente von Fliege und Biene zusammen und du bist aber ja selber noch eine Metaposition höher, ne? So, und jetzt geht es noch gar nicht darum zu entscheiden, Schule ja oder nein oder was mache ich jetzt, sondern es geht darum, aus der Abwägephase, aus dieser motivationalen Phase, soll ich, soll ich nicht, ja, was tue ich denn nun, in ein gezieltes Wollen und Verfolgen eines Zieles zu kommen. Und dieses Ziel, das muss ja nicht sein, raus aus dem Lehrberuf, sondern dieses Ziel kann ja auch erstmal Klarheit sein, zum Beispiel. Phase 2 ist also die Zielsetzungsphase, die Phase, in der sich eine Intention ausbildet. Das ist in dieser Cäsar-Metapher der Rubikon-Moment, wo die Würfel fallen. So, wo nämlich dann entschieden wird, wir gehen über diesen Fluss. Keine Angst, es geht nicht um Kündigung, ja? Wir gehen jetzt über diesen Fluss, heißt nicht überstürzte Kündigung und kein Zurück, sondern das markiert den Wechsel von unzielgerichtete, aber doch irgendwie bestehende Motivation hin zu Absicht, indem man ein Ziel wählt. Und darin liegt jetzt die Magie des Ganzen, dieses Ziel smart zu wählen, so dass man Sicherheit behält in dieser Zielsetzung. Also nicht bis Sommer 26 werde ich gekündigt haben, aber ja vielleicht bis Sommer 26 prüfe ich den Berufswechsel. Und in dem Moment, wo solch ein Ziel formuliert ist, switcht diese unzielgerichtete Motivation zu einer intentionalen Volition, zum Wollen, zur Absicht. Denn in dem Moment, wo du ein Ziel hast, wird automatisch der Risikofokus unterdrückt und das Gehirn filtert nach Möglichkeiten und Wegen, dieses Ziel eher zu erreichen. Die Fliege tritt also zurück und die Biene übernimmt die Führung. Der Fokus richtet sich dann nämlich auf Umsetzbarkeit, auf Wege zum Ziel, auf erste Chancen. Und somit wird auch das Selbstnarrativ, was mache ich hier eigentlich gerade, zielorientierter. Ah, okay, so, ich prüfe den Berufswechsel bis Sommer. Und dann kann man ja auch plötzlich viel genauer sagen, was ist denn nötig, um den Berufswechsel vielleicht zu überprüfen? Informationsbeschaffung, müsste man mit unterschiedlichen Menschen dazu reden. Ich merke, da kommen auch Ängste auf, die vielleicht gar nicht so rational sind, die müsste ich mal anschauen. Vielleicht in einem Coaching, wer weiß. Und durch diese Zielsetzung wird ein Filter aktiviert, der Klarheit schafft, was ist jetzt gerade zuträglich zur Zielerreichung und was kann ich jetzt gerade mal vernachlässigen. Es gibt also kein Zurück mehr in dieses endlose Abwägen. Aber auch nur dann, wenn du dir das Ziel smart gesetzt hast. Ich komme wieder auf den Punkt. Wenn du das Ziel so hoch gesetzt hast, dass es natürlich mit maximalen Risiken einhergeht oder beziehungsweise mit gefühlten, bewerteten Risiken. Es ist also sehr, sehr hoch gesteckt. Bis Sommer kündige ich. Dann bist du ja trotzdem in dieser Abwägung. Das Ziel ist zu groß. Du fühlst dich ja auch bedroht durch das Ziel, weil du vielleicht noch gar nicht gerüstet bist, mit solch einem Ziel umzugehen. Du hast auch noch gar nicht die Klarheit, ob du das überhaupt willst. Das heißt, ein Ziel könnte auch erstmal sein, ich erarbeite mir nach und nach Klarheit, wo es eigentlich hingeht. Was ist eigentlich hier das Problem im Kern? Geht's um eine Haltungsveränderung im Lehrberuf? Geht's darum, dass ich mehr pragmatische Strategien zur Selbstorganisation brauche? Geht's darum, dass ich mich wirklich aufgrund meiner tiefsten Werte und Lebensziele im Lehrberuf nicht mehr sehe? Und wohin geht's dann? Ja, das sind doch alles Fragen, die vorher geklärt werden müssen, um überhaupt zu entscheiden, wo geht das denn hin? Ja? Und das bringt einen plötzlich wieder in die Handlungsfähigkeit. Handlungsunfähigkeit entsteht auch aus Schwarz-Weiß-Denken und aus viel zu groß gesteckten Zielen, denn die wirken wie Nebelkerzen auf die kleinen Schritte, die du gehen kannst, um dich einem Ziel zu nähern. Kleiner denken und schon übernimmt die Biene die Führung. Das ist also die Phase 2, das Überschreiten des Rubikons von diesem ewigen Rumgefische hin zu Intentionsbildung. Biene darf übernehmen und konsultiert die Fliege bedachtvoll. Letztlich bist aber ja du weder Biene noch Fliege. Das muss dir klar sein. Du bist die Person, die erwachsene Position, die am Steuer sitzt und die ihren Fokus aktiv lenken kann. Bienenfokus, Fliegenfokus. Wann ist was von mir verlangt und dienlich? So, nach dem Überschreiten des Rubikons schließt sich eine Handlungsphase an. In der Phase 2, in der Zielsetzungsphase, die vorausgegangen war, da war das eine präaktionale Handlungsphase, nämlich Planung. Ah, okay, was gehört denn dazu, dass ich mein Ziel erreichen kann? Und jetzt geht es in Phase 3 in eine aktive, aktionale Phase, in eine volitionale Phase. Jetzt geht es also wirklich darum, ja, ich will das, ich gucke jetzt, wie kriege ich das? Und dieser Biene-Fokus prägt jetzt die Aufmerksamkeit. Sie scannt relevante Infos, vielleicht sind das Stellenangebote, vielleicht sind das Netzwerke, wer weiß, vielleicht sind das Coaching-Angebote, Hilfsangebote, Abordnungsstellen oder Themen in dir, Ängste, die raufkommen. Ja, und wie kann ich mit denen umgehen? Möchte ich mir da nochmal Hilfe holen? Mit wem kann ich sprechen, um meinen Weg flankieren, unterstützen zu lassen? Und die Fliege dient als Korrektiv. Die bleibt aktiv für das realistische Risikomanagement. Zum Beispiel, um auch Rückschläge zu antizipieren und schon zu schauen, was könnte ich denn dann tun, ohne zu lähmen. Und dann kommt es zur vierten Phase, das ist die postaktionale Phase, die Bewertungsphase. Nämlich dann, wenn das Ziel erreicht ist oder eben auch nicht erreicht ist. Dann tritt man in die Phase des Bewertens ein und schaut, was hat was gebracht, was lief gut, was habe ich gelernt, was kann ich noch anders tun? Durch positive Bewertung von gelingenden Schritten wird wiederum auch Dopamin ausgeschüttet und der nächste Schritt wird deutlich wahrscheinlicher. Also wenn man einmal so in diesen Zug eingestiegen ist, sich als handlungsfähig zu erleben, dann bleibt man im Grunde auch im Handeln, ne? Weil man hat ja kleine Erfolge und Rückschläge, die definitiv auftreten werden auf diesem Weg, werden bewertet und geschaut, okay, wo habe ich es jetzt noch nicht so richtig erreicht, was ich wollte oder woran lag's und was könnte ich anders tun? Es wird also bewertet, ob eine Handlung ein Erfolg war oder ob da noch Nachbesserung erforderlich ist. Und das aber auch nicht mit so einem fatalistischen Scheiße, jetzt habe ich es nicht erreicht, mein Leben ist wertlos, sondern muss ich jetzt vielleicht nochmal ans Ziel ran? Muss ich da nochmal was verändern? Wo darf ich noch was lernen? Wo ist vielleicht eine Strategie noch nicht so erfolgversprechend? Da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ich da was verwerfe und mal was anders aufziehe. Und dadurch geht das Ganze sozusagen in einen weiteren agilen Zyklus. Ziel erreicht, nicht erreicht. Jetzt sammle ich mal das Feedback und gucke, was kann ich denn jetzt anders machen bei meinen nächsten Handlungsschritten. So geht im Grunde agile Planung. Und das ist auch genau das, wie wir mit unseren Kundinnen und Kunden arbeiten. Von Ziel zu Ziel, von Schritt zu Schritt, immer nah am Prozess evaluieren, gucken, was hat sich getan, hat sich ein Ziel verändert. Wie bewertest du mittlerweile die Situation? Ach, da haben sich schon ganz neue Erkenntnisse aufgetan und auf dem Weg haben sich vielleicht andere Ziele aufgetan. Okay, so, und jetzt können wir eingreifen und bleiben aber die ganze Zeit im Handeln und im Lösungsfokus. Es geht nicht wieder zurück in diesen, ich bin die Ärmste der Welt und es lässt sich gar nichts verändern. Wenn du einmal in diesen Handlungszug einsteigst, dann ist das wirklich eine Haltung, in die du wächst, die du dir anziehst und die auch Teil deines Selbstbildes wird. Mit anderen Worten, ein Growth Mindset, weg vom Fixed Mindset, also ein Wachstumsselbstbild. Ja, ich bin jemand, der handelt. Ich bin eine, die selbstwirksam ist, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und hey, meine Möglichkeiten, die erweitere ich stetig. Und wenn du selbst das Gefühl hast, oh ja, das kenne ich nur zu gut. Also ich habe viele, viele Fliegenmomente, ab und zu auch Bienenmomente, aber so richtig komme ich damit auch nicht aus dem Quark, weil es fühlt sich doch schon auch sehr bedrohlich an, Dinge zu verändern. Und ich habe Bedenken, ob die Biene mich nicht auch blendet mit einer gewissen Naivität. Dann wäre es unter Umständen eine Option, dass du dich von uns begleiten lässt. In diesem Prozess die Biene zielgerichtet anzuknipsen und gleichzeitig die Fliege zielgerichtet zu befragen, damit du in der Steuerungsposition handlungsfähig wirst und dich nicht verwechselst mit einer Biene oder einer Fliege. Das ist ganz wichtig, dass du dir klar machst, ich bin keine von den beiden, sondern ich bin ja der oder die Erwachsene, die das auf sich wirken lassen kann mit Abstand und die Steuerungsposition behält und der oder die sich jederzeit fragen kann, wie möchte ich jetzt auf Basis dessen steuern? Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, auf Basis unserer umfassenden Erfahrung mit dem Thema Veränderung als Lehrkraft, dann stehen wir jederzeit dafür zur Stelle, dass du dir in einem Erstgespräch dafür erste Infos einholst. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes oder auf unserer Homepage isabelprobst.de. Und ich möchte nochmal betonen, große Ziele schüchtern ja potenziell ein und vernebeln den Blick auf kleine mögliche Schritte und die notwendigen Schritte, die es braucht, um solch ein Ziel zu erreichen. Das heißt, kleine Ziele könnten viel gesünder sein. Ob es große Ziele sind, ob es kleine Ziele sind, das kann sich ergeben in einer Zusammenarbeit. Denn das ist das allererste, was wir mit Kundinnen und Kunden machen. Gemeinsam das Ziel formulieren. Denn dann bekommt alles andere Richtung und die Biene kann überhaupt erst aktiviert werden. So, wenn du der Meinung bist, das wäre ja vielleicht auch ein passendes Ziel, bis zum Sommer 2026 Klarheit für mich zu erarbeiten, ob es im Lehrberuf weitergeht oder unter welchen Vorzeichen es im Lehrberuf weitergeht. Vielleicht ist auch ein dritter, vierter, fünfter Schritt die Feststellung, ich möchte eigentlich diesen Beruf verlassen, könnte ja sein, dann kannst du dich gerne bei uns melden, denn das ist aktuell auch ein realistisches zeitliches Fenster, diese Klarheit für dich zu erarbeiten bis zu den Sommerferien 2026. Tritt da gerne mit uns in Kontakt. Dieses Ziel ist erreichbar und zwar risikofrei erreichbar. Du bist in keiner ausweglosen Situation. Handlungsfähig wirst du dadurch, dass du dem Ganzen ein Ziel verleihst und dass das Ziel auch erstmal nicht allzu bedrohlich ist, sondern mit deinen Ressourcen schaffbar. Und ob da irgendwann eine Kündigung steht, das ist noch gar nicht gesagt. Falls du an einem Punkt bist, wo aber Kündigung jetzt schon deine Intention ist zum Sommer 2026, dann hast du doppelt Grund, mit uns in ein Erstgespräch zu gehen. Denn dann geht's ja mit Vollgas an Bewerbungshandwerkszeug. Okay, Link findest du also in den Shownotes. Vielleicht nimmst du diese Folge als Einladung, um in Zukunft mit einem geschärfteren Fliege-Biene-Bewusstsein durch deinen Alltag zu gehen. Und es wäre unter Umständen hilfreich, wenn du dir zur Routine machst, abends zu reflektieren, wo war ich heute Fliege, wo war ich Biene? Und vielleicht notierst du dir ja jeden Abend oder regelmäßig die Bienenmomente, täglich drei Kleinigkeiten. Wo war ich heute wirksam? Wo war es besser als erwartet? Und vielleicht überschreitest du auch schon einen Mini-Rubikon, in dem du die Entscheidung triffst, okay, bis Ende nächster Woche mache ich mir jetzt mal einen Termin, zum Beispiel mit dem Team Probst. Und dann geht's raus aus dieser gefühlten Ausweglosigkeit hin zu Lösungsräumen. Wer weiß, vielleicht arbeiten wir bald schon zusammen an deinem Bienenfokus. Ich sage für heute bis bald und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!